Ja, guten Morgen miteinander. Ich habe mich gefreut, wieder zu euch zu kommen. Bin jedes Mal gespannt auf neue Gesichter, die man bei euch sieht. Das ist schön. Also ich freue mich über die vertrauten Gesichter, aber auch über die neuen. Genau, heute Morgen haben wir ja im Lobpreis schon einige Male über Wege gesungen. Und wir haben gesungen, dass es Wege gibt, die Gott mitgeht und dass es Wege gibt, die wir auch nicht verstehen. Und heute Morgen möchte ich mit euch über Wege nachdenken, denn als ich aufgestanden bin heute Morgen, kam mir ein Zitat in den Sinn. Viele Wege führen nach Rom, aber auch nach Brunnen. Denn wenn man von Basel kommt, muss man morgen sich schon entscheiden, fährt man über Luzern oder doch über Zürich. Und am Sonntagmorgen ist es egal, weil Zürich ist sehr frei, die Autobahn. Aber sonst muss ich immer gucken, wie komme ich denn am besten hier zu euch? Das mit Wegen zu finden, Wege zu gehen, ist schon ein Thema, Lebenswege. Und jeder befindet sich vielleicht heute Morgen auch an einer ganz anderen Situation oder an einem anderen Wegstation. Und meine Predigt habe ich heute Morgen überschrieben mit der pauschale Weg. Und es heißt nicht der pauschale Weg, also der allgemeine Weg, der für alle gilt. Es ist auch nicht der Weg der Paschas. Also falls die Männer gehofft haben, es geht in eine gewisse Richtung, auch darum geht es nicht, sondern es geht um den pauschalen Weg. Und vielleicht habt ihr das Wort noch gar nicht gehört. Es ist weder Schweizerdeutsch noch Deutsch. Es kommt eigentlich aus dem Englischen und es hat was mit Pessach zu tun oder mit Passa. Und weil wir heute ja auch Abendmahl feiern, habe ich gedacht, könnte man dieses Prinzip oder diese Methode, diesen Weg einfach mal auch in der Predigt ein bisschen bedenken. Und um ehrlich zu sein, muss ich sagen, das ist die Predigt, die ich momentan seit langem am längsten vorbereitet habe. Seit 3 Jahren beschäftige ich mich mit diesem pauschalen Weg. Und was es damit auf sich hat, kriegt ihr auch noch mit. Neben dem Weg kommt aber noch ein zweites Stichwort, nämlich Träume. Und das ist der Untertitel. Wenn Träume sterben, um sich zu erfüllen. Das ist ja auch ein Gegensatz, also sterben und erfüllen. Aber wenn man ans Abendmahl denkt, wenn man an Pessach und Passa denkt, dann macht das vielleicht Sinn. Also heute Morgen geht es um Weg und um Träume. Und ich glaube, dass dieser pauschale Weg uns hilft, 3 Missverständnisse im Glauben auszuräumen. Die begegnen mir immer wieder. Das erste ist das Missverständnis, dass ich glaube, wenn Gott mir etwas schenkt, dann geht's glatt und es geht immer gut. Das ist so der erste Gedanke, den ich auch als Teenager schon mit Gott verbunden habe. Wenn Gott etwas schenkt, dann muss es doch gut und glatt gehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine romantisierende Vorstellung vom Glauben. Das gibt's, aber es stimmt nicht immer. Und das andere, was mir auffällt, ist so die Defizitdeutung. Wenn es schwierig wird, dann kann es ja nicht von Gott sein. Weil wenn es von Gott kommt, dann muss es ja gut und glatt gehen. Und das ist manchmal so die Schwierigkeit, wenn wir im Leben unterwegs sind, dass wir denken, ist es denn von Gott? Ist Gott mit uns oder eben nicht? Und das dritte Missverständnis, was mir oft begegnet ist, dass Menschen ihren Glauben sehr auf sich selbst bezogen sehen, sehr individuell. Und sie denken, wenn Gott mir einen Weg zeigt oder wenn Gott mir einen Traum gibt oder ein Ziel, dann ist es in erster Linie für mich. Also mein Traum oder mein Ziel von Gott erfüllt sich nur für mich. Und ich glaube, das sind 3 Irrtümer, denen man schnell erliegt. Und wenn ihr heute Mittag rausgeht und da nicht mehr ganz so festhaltet, dann hat sich schon was erfüllt heute Morgen. Genau, ich habe gesagt, der pauschale Weg hat mit Jesus zu tun und das ist das, was zwischen Karfreitag und Ostern passiert eigentlich. Nämlich der Weg, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Es hat, nicht ganz optimal angefangen, aber Jesus hat eine Ausbildung gemacht. Er hat Wunder gewirkt, er hat Freunde gefunden, es ging eigentlich recht gut. Bis er irgendwann verraten wurde von seinen engsten Freunden. Bis er gemerkt hat, es geht in eine ganz andere Richtung, nämlich nach unten. irgendwann ging es nicht mehr nur gut und die Leute sind ihm einfach gefolgt, sondern man hat gemerkt, Leute wenden sich ab. Er hat seine Jünger gefragt, wollt ihr auch weggehen? Und dann wurde er verraten und er war bereit zu leiden, in den Tod zu gehen. Und dann war alles aus. Und ich sage immer, Jesus Christus ist der Sieger. Das singen wir so ganz oft, wenn wir an Ostern denken. Aber wenn man mal überlegt, dann hat er eigentlich nicht den Tod besiegt. Denn Jesus war tot, aber Gott hat ihn auferweckt. Und genau in diesen Nullpunkt, in diese tiefste Tiefen, musste Gott hineinkommen, weil Jesus von sich aus nichts mehr beitragen konnte. Und danach geht es dann wieder hoch, eben, das merkt man, es kommt Pfingsten und die Kirche wird gebaut und irgendwann kommt Jesus wieder. Und dieser Weg von oben nach unten und wieder hoch ist so ein V, so ein Victory. Und den möchte ich mit euch heute anschauen. Der pauschale Weg, ich würde sagen, das ist der Jesusweg. Und wenn ihr euch das merkt, diese paar Punkte, dann habt ihr meine Hauptintention heute schon mitbekommen. Es gibt keine Auferstehung ohne vorherige Sterben. Das ist logisch, oder? Und das ist theoretisch ganz einfach. Aber wenn man dem mal nachgeht, dann kommt schon ein bisschen Ernsthaftigkeit da rein. Es gibt keine Auferstehung ohne vorherige Sterben. Wenn man das eine will, muss man bereit sein, das andere auch irgendwie mitzugehen. Und das ist das, was manche Christen auch gar nicht wahrhaben wollen, weil sie denken eben, der Tod und das Sterben sei das Aus. Und dann kommt schon der nächste Satz, Sterben ist nicht das Ende, sondern die Wende. Und das ist für mich ein ganz christlicher Satz. Sterben ist nicht das Ende, sondern die Wende. Und da geht es nicht nur um körperliches Sterben, wenn wir von Menschen Abschied nehmen, sondern da geht es auch darum, wenn Wegstrecken enden, wenn Träume sterben, wenn man Dinge nicht mehr weitermachen kann, weil man sie aufgeben muss, dass Gott dann, wie bei Jesus, immer noch dazukommen kann und Dinge auferwecken kann. Und das ist die christliche Hoffnung und das ist dieser pauschale Weg, der durch das Tief, aber dann wieder nach oben geht. Und die letzte Erkenntnis, ich fange an mit den Teasern ganz am Anfang, das macht man vielleicht nicht, dass man schon die Lösung verrät, aber mir ist es wichtig, dass ihr das versteht, wenn wir gleich auch weitergehen. Auferstehung ist nicht etwas, an das wir nur glauben, dass Jesus das erlebt hat, sondern das ist etwas, was wir selbst erfahren. Und ich glaube tagtäglich. Für mich ist das ähnlich wie mit Krankheit. Krankheit ist ein Bild, ein Vorbote auf den Tod. Und immer wenn ich gesund werde, danke ich Gott, dass ich etwas von dieser Auferstehung erlebt habe. Wenn die Kopfschmerzen nachlassen, mein Knie wieder ein bisschen mehr mitmacht, dann denke ich, das ist das, was Gott und was Jesus mit mir vorhat im Großen. Und im Kleinen darf ich das schon immer wieder erleben. Der Untertitel Träume, der passt eigentlich nicht zu mir, wenn man mich kennt. Denn ich bin eigentlich kein Träumer. Wer mich kennt, weiß, ich bin sehr rational, ich bin sachlich. Und wenn es um Träume geht, dann hätte ich das immer so gesagt. Träume sind emotionales Kino. Also was ich nicht unbedingt brauche. Aber die letzten 3 Jahre habe ich gemerkt, dass Träume mit Christsein ganz schön viel zu tun haben. Und ich war erstaunt, was in der Bibel steht, wenn es um Träume geht. Man könnte sagen, jeder Christ sollte auch ein Träumer sein. In Hiob steht für mich einer der wichtigsten Verse, wenn es um Träume geht in der Bibel. Den könnt ihr euch merken, Hiob 33. Dort heißt es, in einer Weise redet Gott, auch in zweien, und man merkt es nicht. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn Schlaf die Menschen überfällt, im Schlummer auf dem Lager. Gott redet durch Träume. Träume sind nicht immer nur Nacharbeit von dem, was man am Tag erlebt hat. Das sind sie auch. Dass die Psyche, die Emotionen sich aufräumen oder geklärt werden müssen. Aber Wir sehen in der Bibel auch, dass Gott zu ganz unterschiedlichen Menschen im Traum redet. Und deswegen wurden mir Träume immer wichtiger die letzten Jahre. Und ich habe euch mal 6 Beispiele hier genannt. Vielleicht kennt ihr die Leute, vielleicht auch nicht. Aber da gab es einen König Abimelech. Der hat geträumt, dass er die Finger von Sarah, also Abrahams Frau, weglassen soll und nicht fremdgehen soll. Weil es war ja seine, oder er hat Sarah als Schwester ausgegeben, aber es war seine Frau. Und der Abimelech, der mit Gott eigentlich nichts zu tun hat, bekommt im Traum mitgeteilt, Achtung, Finger weg. Der Laban, der hatte geträumt, dass er seinem Schwiegersohn Jakob freundlich begegnen soll, nachdem es einen Familienzwist gibt. Da hat Gott auch durch einen Traum gesagt, also Familie ist wichtig und Streit muss irgendwie beiseite gelegt werden. Es gab einen Gideon, der hat geträumt, dass er siegreich sein wird, die Gideoniter besiegen wird. Es gab Salomo, der durfte sich im Traum von Gott was wünschen und er hat sich sogar das Richtige gewünscht. Nicht Geld, Karriere und Reichtum, sondern Weisheit und Reife. Josef hat geträumt, vielleicht einer der bekanntesten Träume, aber hier ist ein anderer Josef gemeint, nämlich der Mann von Maria. Der hat geträumt, verlass Maria nicht, auch wenn sie unehelich schwanger wird. Bleib bei ihr, heirate sie doch. Er hat in diesem Traum die Gewissheit bekommen, dass sie nach Ägypten auswandern sollen, weil das Kind in Gefahr ist, Jesus Christus. Und er hat dann wieder geträumt, sie sollen auch zurückkommen, aus Ägypten wieder wegziehen. Und spannend war die Frau von Pilatus. Sie hat im Traum erfahren, dass Jesus eigentlich unschuldig ist und dass man Jesus hätte nicht verurteilen dürfen. Also wenn man das so liest, müsste man sagen, eigentlich sollten wir auf unsere Träume achten. Und natürlich muss man sie prüfen und nicht jeder Traum ist Gottes Reden. Aber man kann ja auf der einen Seite oder von der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Und ich möchte mit euch heute Morgen einen Träumer, einen bekannten Träumer anschauen, nämlich Josef. Und er ist für mich so ein bisschen der Vorläufer von Jesus. Oder an seinem Leben kann man sehr viele Parallelen sehen, wie Jesus uns das Leben auch vorgelebt hat. Und wir wollen Jesus ja ähnlicher werden. Und ich glaube, deswegen dürfen wir auch Josef ähnlicher werden. Die Geschichten kennt ihr bestimmt von Josef. Und trotzdem, Josef war der Lieblingssohn von Jakob. Hat man gemerkt, er hat einen ganz schönen Mantel gehabt. Die anderen waren alle neidisch. Josef hatte einen Traum. Eigentlich 2 am Anfang. Und die Brüder konnten mit diesem Traum nichts anfangen und kamen eigentlich auf eine dumme Idee, ihn zu verkaufen, das Problem aus der Welt zu schaffen. Und so kam er nach Ägypten zu Potiphar. Er hat sich dort hochgearbeitet und dann kam ein Missgeschick. Eine Frau hat gesagt, er hat sich an mir vergangen. Also wurde er ins Gefängnis geworfen, ins tiefste Loch. Dort hat er wieder Träume ausgelegt von dem Bäcker und dem Mundschenk. Und hat dann gehofft, irgendwann aus diesem Loch wieder rauszukommen, dass der Traum sich doch erfüllt, die er am Anfang gehabt hat. Aber er wurde in diesem Loch vergessen. Bis Gott eingegriffen hat und dem Pharao einen Traum geschickt hat und man sich erinnert hat, da gab es mal einen, der kann mit Träumen gut umgehen. Und dann wurde Josef am Schluss, ich sag mal, hoher Mann über Ägypten und konnte helfen, dass seiner Familie, aber auch seinem ganzen Volk geholfen wurde. Und anhand von Josef möchte ich mit euch 5 Stationen durchgehen, die mit Wegen zu tun haben und mit Träumen. Wenn ich träume, dann sind meine Träume oft sehr surreal und haben wenig mit meiner Realität zu tun, das muss ich sagen. Es kommen zwar immer wieder Personen vor, die ich kenne, aber manchmal Personen, die sich untereinander gar nicht kennen. Und manchmal erlebe ich Sachen, die einfach größer sind als ich selbst, wo ich merke, das ist schon ein bisschen weit weg von meiner Realität. Und genauso war es bei Josef. Er hatte einen Traum und er sagte diesen Traum seinen Brüdern. Hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb stehen und eure Garben stellten sich ringsum auf und verneigten sich vor meiner Garbe. Und dasselbe hat er von Sonne, Mond und Sternen geträumt, dass Sonne, Mond und Sterne sich vor ihm verneigen. Ich weiß nicht, wie du auf diesen Traum reagiert hättest, wenn du das für dich geträumt hättest. Ich wäre in der Gefahr, größenwahnsinnig zu werden. Und zu denken, also vor mir verneigt sich alle Welt. Vielleicht gibt es heute so Menschen in der Politik oder sonst wo. Also Träume sind am Anfang immer größer, als wir uns das eigentlich vorstellen. Und ich sage mal, das ist noch nicht schlimm, denn das ist ja erst der Start. Und wenn wir dann Träume haben, dann merken wir als zweites oft, diese Träume, die stoßen auf Hindernisse. Diese Träume, die stoßen auf Widerstand, weil andere sie auch nicht einordnen können. Oder denken, jetzt hat der Christian vielleicht wirklich einen Höhenflug. Und bei Josef war das genauso. Seine Brüder sprachen zu ihm, willst du König über uns werden? Willst du über uns herrschen? Und dann heißt es, sie hassten ihn sogar noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Worte. Und sie nahmen Josef, warfen ihn in die Grube. Und da zogen die Brüder Josef aus der Grube herauf und verkauften ihn den Midianitern um 20 Silberstücke. Und sie brachten Josef nach Ägypten. Und ich glaube, das ist die zweite Station, wenn wir anfangen, groß zu träumen, dass es Widerstände gibt. Und das ist normal. Und ihr habt ja hier auch einen großen Traum in Brunnen, so, der sich ja irgendwann realisieren soll, mit Gebäude und Gemeindewachstum. Und dann könnte man ja auch denken, wenn es von Gott ist, dann muss es alles ganz ring und ganz glatt laufen. Und wenn man jetzt die letzten Monate und Jahre mit euch verfolgt, ja, da gab es auch Widerstand und Widerstände und es geht eben nicht ganz so einfach. Und ich glaube, das ist bei Träumen so, das gehört dazu. Und von dem muss man sich nicht unbedingt abhalten lassen. Und dann passiert bei Josef etwas, was ich sehr spannend finde. Und das gehört für mich zu einem geistlichen Prinzip oder zu einer göttlichen Methode. Das ist eine Erfahrung, die ich selbst seit 3 Jahren mache, dass manches von dem, was ich träume, stirbt. Manches von dem, was ich mir vorstelle, muss ich ablegen. Aber nicht der Traum stirbt selbst, sondern meine Vorstellung von dem Traum. Und manchmal stirbt in meinem Glauben nicht Gott für mich, sondern mein Bild von Gott oder meine Vorstellung von Gott. Und bei Josef war das sehr wahrscheinlich im Gefängnis. Als er in Ägypten war und dann verleumdet wurde, dass er sich sexuell vergangen hätte an der Frau von dem Potiphar, da nahm ihn der Herr und warf ihn ins Gefängnis. Und selbst als er dem Mundschenk geholfen hat und gesagt hat, erinnere dich an mich, wenn du rauskommst, da wurde er vergessen. Und ich glaube, in so Situationen muss man kommen. Und ich glaube, Gott wirkt nicht trotz solchen Situationen, sondern wegen oder durch solche Situationen. Ich habe in meinem Leben gemerkt, dass es ein göttliches Prinzip ist, dass ich meine Träume abgeben muss. Dass ich meine Hände erst leer machen muss, damit Gott sie mir füllen kann. Dass meine Vorstellung, wie Gemeinde gebaut wird, meine Vorstellung, wie man Musik macht, meine Vorstellung, wie meine Kinder geraten sollen oder mein Job laufen soll oder meine Gesundheit, dass ich das irgendwann mal loslassen muss. Weil ich merke, ich habe es gar nicht im Griff. Es ist eine Illusion zu denken, wir könnten unser Leben und unsere Wege planen. Und ich glaube, dass Gott das nutzt. Und ich glaube, dass Gott uns durch solche Situationen hindurchführt, damit wir reifen und lernen, bevor sich Träume erfüllen können. Denn genau in dieser Not, in diesem Loch, in diesem Gefängnis, erweckt Gott das, was Josef sehr wahrscheinlich begraben hat. Und das ist dieser Satz, wer Auferstehung will, muss vorher sterben. Ich glaube, Gott möchte das erwecken, was wir begraben. Und das ist für mich Evangelium. Dass es dort Hoffnung gibt und wir einen Gott der Veränderung haben, wo wir denken, jetzt geht nichts mehr. Und erst wenn ich kapituliere, dann kann Gott sich zeigen. Dann wird Gottes Kraft in Schwachen mächtig. Und das passiert bei Josef. Der Pharao lässt ihn aus dem Gefängnis rufen und er lässt ihn seine Träume deuten. Und wisst ihr, das ist für mich eine geistliche Erkenntnis der letzten Jahre. Dass dort, wo ich denke, es geht nicht weiter, dort, wo ich denke, meine Kraft ist zu Ende, ich habe keine Lösungen mehr, dass dann das beginnt, was wir vorhin gesungen haben. Dass Gottes Gedanken größer sind. Dass er über Verstehen und Bitten hinaus tun kann. Und ich glaube, da geht es um eine Herzensgesinnung, die wichtig ist, wenn wir in unserem Leben unterwegs sind, dass wir Gott das immer wieder sagen. Für mich ist Sackgasse, aber für dich geht's weiter. Ich habe keine Hoffnung mehr, aber du kennst den Weg. Und am Schluss bin ich sicher, dass sich Träume erfüllen sollen. Aber, und jetzt aufgepasst, Träume erfüllen sich anders. Gottes Traum erfüllt sich durch mich auch für andere. Und das ist bei Josef sehr, sehr spannend. Es geht nicht darum, dass er aus dem Gefängnis kommt. Es geht nicht nur darum, dass er wieder eine gute Position bekommt, sondern Josef soll auch für andere diesen Traum erfüllen. Und dann lesen wir am Ende der Geschichte diese schönen Sätze, wo er seinen Brüdern begegnet und sagt: Seid nicht betrübt und zürnt euch nicht, dass ihr mich verkauft habt. Und jetzt Achtung, Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch am Leben zu erhalten. Ihr gedachtet, das Böse zu tun, aber Gott gedachte, das Gut zu tun, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und das ist für mich auch ein Erkennungszeichen. Wenn Gott mir Träume schickt, dann geht es nie nur um mich. Es geht nie nur um meine Gesundheit. Es geht nie nur um meinen Erfolg. Es geht nie nur um meine Familie, sondern es geht dabei immer auch, dass Gott durch mich andere segnen will. Und das ist für mich ein Zeichen, dass Träume sich erfüllen, dass es eben für mich und andere ist. Und das finde ich etwas Besonderes. Und das macht meinen Traum auch größer, dass Gott mich und dich für andere nutzen will, um Hilfe zu geben. Und das wertet uns auf, das wertschätzt uns, das macht uns für Gott wichtig. Ich glaube, er braucht dich und mich, um seine Träume zu erfüllen. Ich glaube, er will dich benutzen, damit hier in Brunnen etwas passiert. Und zwar nicht nur für dich. Wir denken immer, Gemeinde muss für uns gut sein und es muss mir passen und ich muss mich wohlfühlen. Das ist wichtig, aber nie nur, sondern es ist auch für andere. Dieser pauschale Weg ist ein Weg, der vielleicht nicht so pauschal ist und für alle einsichtig. Wir denken oft linear. So die kürzeste Strecke ist eigentlich eine Linie zwischen A und B. Und so sollte unser Weg laufen. Aber ich glaube, dass Gott uns einen Lebensweg schenkt, zumutet, zutraut, der vielleicht wie ein V aussieht oder eine Linie oder Höhen und Tiefen beinhaltet. Und dass diese Höhen und Tiefen ihren Sinn haben, weil Gott uns zubereitet. Damit wir bei der Erfüllung seines Traums dabei sein können. Damit wir lernen, es geht nicht nur um uns selbst, sondern wir haben auch eine Aufgabe für andere. Und deswegen wollte ich euch diesen pauschalen Weg heute vorstellen. Weil ich gerade merke, in meinem Leben passiert das so. Wir sind nach Deutschland gegangen, wir hatten Vorstellungen, wie wir unsere Begegnungswerkstatt dort umsetzen und wie wir, ich sag mal, in unserem Dorf etwas machen. Und ich seit einem Jahr merke, das wird anders sein, als ich es geplant habe. Und merke, das ist gut. Weil wenn ich loslasse, kann Gott wirken. Und in Johannes 12 steht ein Satz, und der ist mit diesem Weg, glaube ich, auch zu bedenken. Der ist mit diesen Träumen, die sterben, um sich zu erfüllen, sehr wichtig. Dort heißt es, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es reiche Frucht. Und wisst ihr was? Das sollte Mut machen, Sachen auch sterben zu lassen. Das sollte Mut machen, Dinge ad acta zu legen. Und ich wünsche euch und ich wünsche mir, dass wir wie Josef irgendwann mal dorthin kommen, dass wir sagen, andere dachten es böse mit uns zu tun, aber Gott gedacht es gut zu machen. Und das ist für mich Evangelium an diesem pauschalen Weg. Sterben ist nicht das Ende, sondern Sterben ist die Wende. Und ich wünsche uns immer wieder Auferstehung, die den Tod vorher in Kauf nimmt und dem fröhlich entgegenlacht, so wie Luther sagt, weil wir wissen, wir haben jemanden, der den Tod besiegt. Und deswegen müssen wir uns davor auch nicht fürchten. Und egal in welcher Phase du heute Morgen vielleicht bist, ob am Anfang du einen Traum hast oder du gerade Widerstand erlebst oder du denkst, jetzt ist alles anders als gedacht oder du schon merkst, wow, gerade bin ich in einer Phase, wo Gott mich wirklich gebraucht und ich für andere zum Segen sein darf. In allen Phasen ist Gott dabei. Gott ist nicht nur am Anfang, wenn der Traum geschenkt wird. Gott ist nicht nur am Schluss dabei, wenn er sich erfüllt, sondern er geht die ganze Wegstrecke mit und du bist nie allein. Und das ist für mich das Schöne, dass Gott an jedem Tag dich und mich begleitet. Und das feiern wir nachher auch im Abendmahl. Amen.